Ich freue mich, dass jetzt nicht vorher, als es angekündigt wurde, worum es hier in der Predigt geht, dass nicht schon einige gleich wieder gegangen sind, weil sie gedacht haben, naja, das ist dann heute doch nicht mein Thema. Vermutlich sind ja auch einige hier, die nicht in einer Partnerschaft leben, die nicht verheiratet sind oder nicht mehr. Einige, die gerne verheiratet wären, aber noch nicht den richtigen gefunden haben. Andere, die ganz zufrieden sind damit, dass sie nicht verheiratet sind und die jetzt vielleicht auch sich zurücklehnen und denken, mal schön mal über die Probleme von anderen zu hören, die ich nicht haben muss. Aber es kann ja auch eine sehr schmerzvolle Sache sein, wenn vielleicht der Partner noch gar nicht vor allzu langer Zeit gestorben ist und man darunter leidet, allein zu sein. Und deshalb freue ich mich, dass Sie nicht einfach jetzt die Flucht ergriffen haben, sondern hier geblieben sind, weil ich glaube, dass dieses Thema trotzdem jedem von uns etwas zu sagen hat. Es geht zwar auf der einen Seite speziell um Partnerschaft, um Ehe, aber vieles davon bezieht sich ganz genauso auf andere Beziehungen. Und wir alle leben in Beziehungen und wir können etwas davon lernen, auch was die Bibel über Partnerschaft und Ehe sagt, können wir auch auf andere Beziehungen übertragen. Es gibt noch eine weitere Gruppe, über die ich mich freue, dass sie nach wie vor noch hier ist, und das sind die Ehemänner. Ihr habt meinen Respekt, ihr seid ganz schön mutig. Immerhin besteht ja die Gefahr, dass eure Ehefrau nachher mit euch über dieses Thema reden möchte. Ich kenne das. Als ich vor einiger Zeit über dieses Thema gepredigt habe, da hatte meine Frau mir, bei uns in Gießen gepredigt habe, da hat meine Frau mir vorher schon angekündigt, einige Tage vorher, ja, wenn du darüber predigst, dann könnten wir uns ja auch mal wieder über unsere Ehe unterhalten. Und das Dumme war, ich hatte da auch nicht so viele Argumente dagegen und musste mich dann auch darauf einlassen. Das ist das Risiko, das wir eingehen, und das ist auch das Ziel. Das Ziel, dass, ja, wenn Sie in einer Beziehung sind, dass Sie heute Nachmittag sich Zeit nehmen, um einmal bei einem Spaziergang sich über den einen oder anderen Punkt der Predigt zu unterhalten, über Ihre Beziehung gemeinsam nachdenken. Einmal fragen, wie ist das bei uns? Was sind meine Vorstellungen, meine Träume, meine Wünsche? Und was ist unsere Wirklichkeit? Was ist, wenn Wunsch und Wirklichkeit auseinanderklaffen? Am Valentinstag wacht eine Frau auf und erzählt ihrem Ehemann, ich habe gerade geträumt, dass du mir heute zum Valentinstag eine Perlenkette schenkst. Was denkst du, was dieser Traum bedeuten könnte? Der Mann antwortet nur, das wirst du heute Abend erfahren. Am Abend, als er nach Hause kommt, gibt er seiner Frau ein kleines Päckchen. Voller Freude und Spannung öffnet sie dieses Päckchen und findet darin ein Buch mit dem Titel Traumdeutung. So ist das manchmal. Das ist auf der einen Seite das, was wir uns wünschen und erhoffen. Und auf der anderen Seite das, was wir dann tatsächlich erleben und bekommen. Und das nicht immer so ganz deckungsgleich, sondern oft klafft das eben sehr weit auseinander. Und das ist ganz besonders bei Beziehungen so. Wenn man sich kennenlernt, ihr habt das auch schon ein bisschen erzählt, wenn man heiratet, dann hat man große Träume, Erwartungen, man startet mit Idealen in eine Beziehung, man träumt von Romantik, von Leidenschaft, intensiven Gesprächen, gemeinsamen Hobbys, gemeinsam auf den Schienen unterwegs sein, schwarze Piste runter, Harmonie und Verständnis, Aufgaben teilen, Interesse füreinander haben, viel Zeit miteinander verbringen, Probleme gemeinsam lösen, aus dem Weg räumen. Aber im Lauf der Zeit weichen dann diese Wünsche der Wirklichkeit. Die rosarote Brille verliert immer mehr an Farbe, bis schließlich dann so der graue Beziehungsalltag übrig bleibt. Wir erleben, dass Ehe, dass Partnerschaft in Wirklichkeit in vielen Fällen oder in manchen Fällen anders ist, als wir es uns gewünscht haben. Und das ist ein völlig normaler Prozess. Das zeigen auch Untersuchungen aus der Paarforschung. In der Regel ist es so, dass am Anfang einer Beziehung die sogenannte idealistische Verzerrung steht. Dass die viel höher ist als später. Das heißt, am Anfang einer Beziehung neigen wir viel mehr dazu, unsere Wünsche und Träume in den Partner hineinzulesen. Im Lauf der Zeit wird dann eben immer deutlicher, dass die Partnerschaft dann doch anders ist, als man es erwartet hat. Und man idealisiert nicht mehr so, man wird realistischer. Dann ist eben die Beziehung nicht mehr ganz so romantisch und leidenschaftlich. Die Gespräche beschränken sich oft darauf, was geregelt werden muss, geklärt werden muss, wer holt die Kinder, was muss repariert werden, was müssen wir anschaffen, wie sollen wir das bezahlen. Die Beziehung ist dann manchmal gar kein Miteinander, sondern eher ein Nebeneinander und im Extremfall sogar ein Gegeneinander. Gemeinsame Hobbys und Freizeitbeschäftigungen fallen dann der Arbeit und den Kindern zum Opfer. Die Eigenarten des anderen sind nicht mehr ganz so faszinierend, sondern vor allem ärgerlich. Und anstelle von Harmonie stehen dann eher Streit, Vorwürfe und Verletzungen. Das ist dann der Punkt, wo das eine oder andere Ehepaar, das ich irgendwann mal getraut habe, wieder bei mir im Büro sitzt. Oder oft dann nur noch einer des Paares, um sein Herz auszuschütten. Um mir zu sagen, wie es in der Beziehung läuft. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, meine Frau und ich. Wir haben uns vor über 20 Jahren kennengelernt. Wir sind immer noch gerne miteinander verheiratet. Wir müssen aber eben auch feststellen, dass unsere Ehe nicht ganz so perfekt und vollkommen ist, wie wir uns das am Anfang überlegt hatten. Manchmal fällt es uns sogar schwer zu sagen, was wir uns eigentlich wünschen. Weil die Wirklichkeit so normal und so bestimmt geworden ist. Und die Frage ist eben, wie können wir mit diesem Spannungsfeld zwischen Wunsch und Wirklichkeit umgehen? Und man kann da viel und lange darüber reden, aber ich möchte heute mit euch einen Abschnitt anschauen, der ganz am Anfang der Bibel steht, in 1. Mose 2, weil wir dort einige Gedanken finden, die uns helfen können, mit diesem Spannungsfeld umzugehen. Und dort wird uns berichtet, wie Gott am Anfang die Frau erschaffen hat und Ehe gestiftet hat. Und dort heißt es in 1. Mose 2, Vers 18 bis 25, Gott, der Herr, dachte, es ist nicht gut, dass der Mensch so allein ist. Ich will ein Wesen schaffen, das ihm hilft und das zu ihm passt. So formte Gott aus Erde die Tiere des Feldes und die Vögel. Dann brachte er sie zu den Menschen, um zu sehen, wie er jedes Einzelne nennen würde, denn so sollten sie heißen. Der Mensch gab dem Vieh, den wilden Tieren und den Vögeln ihren Namen, doch unter allen Tieren fand sich keins, das ihm helfen konnte und zu ihm passte. Da versetzte Gott, der Herr, den Menschen in einen tiefen Schlaf, nahm einen seiner Rippen heraus und füllte die Stelle mit Fleisch. Aus der Rippe machte er eine Frau und brachte sie zu dem Menschen. Der freute sich und rief, endlich, sie ist eine wie ich, sie gehört zu mir, denn von mir ist sie genommen. Deshalb verlässt ein Mann Vater und Mutter, um mit seiner Frau zu leben. Die zwei sind dann eins mit Leib und Seele. Die beiden waren nackt, aber sie schämten sich nicht voreinander. Hier in diesem Abschnitt, da finden wir fünf Überzeugungen, die uns eine Hilfe sein können, wenn es um dieses Spannungsfeld zwischen Wunsch und Wirklichkeit geht. Die erste Überzeugung, die wir hier sehen, ist, ich brauche Ergänzung. Wenn man jemanden kennenlernt, dann ist man ja in der Regel erstmal davon begeistert, dass, ja, von der Art, wie er ist, was den anderen von uns unterscheidet. Wir entdecken im anderen so vieles, was wir nicht haben, was wir uns selber wünschen. Und das ist ja oft das, was gerade die Faszination ausmacht, die Anziehungskraft. Man sagt ja auch, Gegensätze ziehen sich an. Weiß nicht, ob ihr das auch so kennt, ob das bei euch auch so war, am Anfang, ob ihr am Anfang das genossen habt, dass der andere an manchen Punkten so wunderbar anders ist. Aber wie sieht das denn nach einiger Zeit aus? Ist es nicht dann oft so, dass wir uns gerade an diesem wunderbar anderen reiben, dass die Eigenarten eben nerven? Meine Frau fragt sich zum Beispiel immer wieder, warum ihr Mann noch immer seelenruhig rumsitzen kann, obwohl wir eigentlich schon längst losgefahren sein müssten. Oder warum ich über Mülltüten steigen kann, ohne auf die Idee zu kommen, sie in die Mülltonne zu tragen. Oder warum ich den Schreibtisch immer so aufräumen muss, dass sie nichts mehr wiederfindet. Und so kann es passieren, dass diese Andersartigkeit zur Belastung wird. Dass wir uns wünschen, ach, wäre der andere doch so wie ich. Der Wunsch, wie der Partner sein sollte und die Wirklichkeit, wie er ist, klaffen dann weit auseinander. Und an diesem Punkt ist es wichtig, dass wir uns immer wieder neu bewusst werden, ich brauche Ergänzung. Wenn wir davon überzeugt sind, wirklich überzeugt sind, dann werden wir auch lernen, mit der Andersartigkeit zurechtzukommen. Und das gilt nicht nur für Partnerschaft, das gilt auch für andere Beziehungen. Wenn ich zum Beispiel an unser Mitarbeiterteam bei uns in der Gemeinde, wir sind 3 Pastoren, zwei Hausmeister und noch weitere Angestellte. Und wenn ich an dieses Team denke, wir sind so unterschiedlich. Und manchmal nervt das unglaublich, diese Unterschiedlichkeit. Aber zu lernen, die Andersartigkeit zu schätzen, die Ergänzung zu entdecken, hat uns als Team sehr weitergeholfen. Hier in Vers 18 sagt eben Gott, es ist nicht gut, dass der Mensch so allein ist. Ich will ein Wesen schaffen, das ihm hilft und das zu ihm passt. Von Kapitel 1, Vers 1 bis zu dieser Stelle heißt es 7-mal, dass das, was Gott erschaffen hat, gut ist. Und jetzt ist zum ersten Mal die Rede davon, dass etwas nicht gut ist. Und zwar ist es nicht gut, dass der Mensch allein ist. Nur Adam allein ist nicht komplett. Gott stellt fest und sagt, Adam braucht ein Gegenüber. Er braucht jemanden, der ihn ergänzt, jemanden, der ihm hilft. Das bedeutet, der Mensch ist nicht als Alleskönner vorgesehen. Gott hat interessanterweise den Menschen von Anfang an so vorgesehen und geschaffen, dass er Stärken und Schwächen hat. Und Gott sagt nicht, dass das schlecht ist, dass das falsch ist, sondern das Einzige, was fehlt, ist die Ergänzung. Das Ziel ist also nicht, dass wir als einzelne Person alles abdecken lernen. Ich hatte vor einiger Zeit ein Gespräch mit einem jungen Mann, der sehr analytisch begabt ist und der das immer wieder auch zurückgespiegelt bekommt, wie er Dinge durchschauen kann, wie er Systeme entwickeln kann. Aber er bekommt auch immer wieder zurückgespiegelt, dass das manchmal auch anstrengend ist mit ihm und dass er so auf der wenn es so um diese Empathie-Schiene geht und mit Menschen mitfühlen zu können, dass das nicht ganz so seine Stärke ist. Und er war jetzt bei mir im Büro, weil er lernen wollte, so ein kompletter Mensch zu werden. Eben, wie kann ich diese Seite auch noch fördern? Und wir kamen dann ins Gespräch und ich habe dann mal gefragt, erzähl mal so ein bisschen, wo du das erlebst und wie du das erlebst. Und er hat dann verschiedene Begebenheiten erzählt und er hat bei jeder Begebenheit davon berichtet, dass andere Menschen in seinem Umfeld sind, die ihn perfekt ergänzen. Und am Schluss ist er nach Hause gegangen mit der Erkenntnis, in erster Linie muss ich Ergänzung suchen und nicht mich selber verändern. Also in dem Sinne, dass ich ein ganz anderer, kompletter Mensch werde. Man kann das vielleicht mit einem Klettverschluss vergleichen. So ähnlich die beiden Hälften beim Klettverschluss sind, so wichtig ist, dass sie sich eben unterscheiden. Da braucht man diesen einen Teil mit den Fusseln und den anderen Teil mit den Widerhaken. Nur so funktioniert der Klettverschluss. Eine Hälfte allein ist nicht vollständig. Und genau das ist wichtig, dass wir uns das in Beziehungen, in unserer Partnerschaft auch immer wieder bewusst werden. Ich kann nicht alles, ich soll nicht alles können. Ich brauche Ergänzung. Und es ist gut und richtig und Gott gewollt, dass mein Partner anders ist als ich. Und das ist ja das, was wir im Alltag leicht vergessen. Dass wir die Andersartigkeit plötzlich aus einem negativen Blickwinkel betrachten. Und deshalb kann es eine Hilfe sein, noch einmal ganz bewusst innezuhalten und zu überlegen, wo ergänzt mich mein Partner. Ich möchte mal einen ganz konkreten Vorschlag machen. Nehmen Sie mal den Vornamen Ihres Partners und versuchen Sie zu jedem Buchstaben des Vornamens eine Sache zu finden, wo Ihr Mann oder Ihre Frau Sie ergänzt. Also meine Frau ist Silvia, also und ich würde dann zum Beispiel bei S beginnen und sagen, meine Frau ist sorgfältig und sie ergänzt mich, dass sie oft an Dinge denkt, an Details denkt, die ich übersehe. Ich wünsche Ihnen, dass Ihre Frau nicht so heißt wie meine Frau, weil der zweite Buchstabe ist Y und mir ist noch nichts eingefallen. Die zweite wichtige Überzeugung, Grundüberzeugung ist, mein Partner ist ein einzigartiges Geschenk von Gott. Wenn eben Wunsch und Wirklichkeit auseinanderklaffen, dann kann es ganz schnell passieren, dass wir den Partner in erster Linie als Belastung und nicht als Bereicherung empfinden. Und dann wenden wir uns anderen Dingen zu. Dann wird die Zeit vor dem Fernseher und Computer immer wichtiger als die Zeit mit dem Ehepartner. Wenn der Computer ein Virus hat, beschäftigt uns das mehr, als wenn die Ehefrau ein Virus hat. Ich habe vor einiger Zeit einen jungen Mann bei mir auch im Büro gehabt. Er hatte sich als Paar oder einige Jahre vorher getraut und ja, dann saß er da bei mir und hat mir erzählt, dass, was in seiner Ehe passiert ist. Er war drauf und dran, sich von seiner Frau zu trennen, hat sich leider auch tatsächlich dann einige Zeit später endgültig von ihr getrennt. Und eins, ein wichtiges Signal oder eine wichtige Sache in diesem, auf diesem Weg zur Trennung war, dass er irgendwann die meiste Zeit, freie Zeit, auf dem Golfplatz zugebracht hat und bei irgendwelchen Whisky-Runden. Und rückblickend wurde klar, das war Flucht aus der Ehe, weil er dort etwas bekommen hat oder gemeint hat zu bekommen, was er in seiner Ehe nicht mehr bekommen hat. Er wollte dem irgendwie entkommen. Und so kann das auch sein, dass wir uns in Arbeit flüchten. Wir suchen im Erfolg oder im Geld, das wir verdienen, Zufriedenheit, Bestätigung, Annahme, das, was wir vielleicht in unserer Beziehung vermissen. Bei manchen tritt das Haustier an die Stelle des Partners. Wir unterhalten uns mit dem Hund mehr als mit der Ehefrau. Wir umsorgen die Katze, wir lesen ja alles von den Augen ab. Aber in der Partnerschaft leben wir nebeneinander vorbei. Wenn das so ist, dann ist wichtig, dass wir wieder neu entdecken, dass unser Partner ein einzigartiges und wunderbares Geschenk von Gott ist. Bei allem, was mich am anderen stört, bei allen Unzulänglichkeiten, Gott hat mich mit meiner Frau beschenkt. Er hat mir etwas geschenkt, was ich beim Stöbern im Internet oder beim schönsten Liebesfilm oder entspannendsten Hobby oder dem größten Erfolg im Beruf oder auch durch das treueste Haustier nie bekommen werde. Und das wird ja gerade hier auch in diesem Bericht deutlich. Als Gott all die Tiere zu Adam führt, da findet sich einfach kein Tier, das wirklich ihm das geben kann, was Adam braucht. Kein Tier kann so zu einem Gegenüber werden. Aber als Adam dann aus dem Schlaf aufwacht, dass er total aus dem Häuschen und sagt eben, endlich, sie ist eine wie ich, sie gehört zu mir, denn von mir ist sie genommen. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, was Adam hier sagt. Das sind die ersten Worte der Menschheit, die uns überliefert sind. Der Jubel über die eigene Ehefrau. Eva ist einzigartig. Nichts anderes in der Schöpfung kann an sie heranreichen, kann sie ersetzen. Und das ist so wichtig, dass wir das neu entdecken, wenn wir das nicht mehr sehen. Und auch da einen konkreten Vorschlag. Lernen Sie einmal diesen Vers auswendig, diesen Ausruf Adams. Und wenn Sie das nächste Mal zerknautscht morgens aufwachen und Ihre Frau oder Ihren Mann neben sich sehen, dann sagen Sie sich zunächst mal diesen Vers auf. Erinnern Sie sich daran. Endlich, Sie oder er ist eine oder einer wie ich. Er oder sie gehört zu mir. Und dann fangen Sie an, Gott zu danken. Selbst wenn vielleicht nicht immer ganz so klar ist, was das Geschenk ist. Aber einfach mal mit Danken anfangen. Die dritte Überzeugung, wir gehören zusammen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn unsere Ehe, unsere Beziehung nicht den Erwartungen entspricht. Wie schnell kommt der Gedanke, warum soll ich mir das noch weiter antun? Ist es nicht besser, wenn ich mich trenne, wenn ich mir einen neuen Partner suche? In Deutschland entscheiden sich jedes Jahr ungefähr 200.000 Ehepaare für diesen Weg. Und dazu kommen noch all die unverheirateten Paare, die sich trennen. In Gießen zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es genau hier in Dillenburg ist, aber in Gießen gibt es zurzeit ungefähr 2 bis 3 Mal so viele Ehescheidungen wie Eheschließungen pro Jahr. In einem Bericht auf Focus Online war vor einiger Zeit Folgendes zu lesen. Von einer Partnerschaft erhoffen sich viele Menschen inzwischen ganz andere Dinge. Sie soll das Leben bereichern, aufregender machen, die Einsamkeit vertreiben. Erfüllt sie diese Hoffnung nicht mehr, gibt es für die meisten Paare keinen Grund, zusammenzubleiben. Und das ist auch gut so. Ist das so? Ist das gut? Hier in Vers 24 heißt es, deshalb verlässt ein Mann Vater und Mutter, um mit seiner Frau zu leben. Die zwei sind dann eins mit Leib und Seele. Das heißt, wenn zwei Menschen heiraten, dann gehen sie eine ganz enge Verbindung ein. Die engste Verbindung, die zwischen zwei Menschen überhaupt möglich ist. Es entsteht eine Einheit. Das ist dann eben nicht wie bei einem Klettverschluss, den man immer wieder öffnen und schließen kann oder auch mit anderen Gegenstücken verbinden kann, sondern das Wort, das hier gebraucht wird, das Bild, das dahinter steht, ist, dass die beiden zusammengeklebt werden. Mit einem Superkleber. Und das bedeutet, wenn man das wieder auseinandernimmt, dann muss etwas zerstört werden. Es geht etwas kaputt. Das geht nicht anders. Man kann das nicht ohne Schaden trennen. Und deshalb sagt Jesus dann in Matthäus 19, wo er aus diesem Text zitiert, zieht er dann die Schlussfolgerung und sagt, was Gott zusammengefügt hat, das sollen die Menschen nicht scheiden. Deshalb sollen Paare sich überhaupt nicht trennen. Weil es immer kaputt macht, immer verletzt. Das heißt, wenn Wunsch und Wirklichkeit auseinanderklaffen, dann ist es wichtig, dass wir das daran festhalten, wir gehören zusammen. Trennung ist nicht die Lösung. So attraktiv das auch erscheinen mag, so sehr das auch in unserer Gesellschaft propagiert wird. Was bedeutet das, wenn wir sagen, wenn wir davon überzeugt sind, dass wir zusammengehören? Ich denke, das bedeutet nicht einfach nur dann zu sagen, so Augen zu und durch, sich einfach nur damit abfinden, wie Partnerschaft ist. Das ist nicht die richtige Konsequenz aus dieser Überzeugung, sondern die richtige Konsequenz ist, dass ich anfange zu investieren in die Beziehung, dass ich die Ehe pflege. Und interessanterweise ist das der Akzent in der Bibel, wenn es ums Thema Partnerschaft geht. Es geht immer um die, oder fast immer um die Frage, was kann ich dazu beitragen, damit die Ehe wirklich gelingt? Und deshalb haben wir zum Beispiel in unserer Gemeinde in Gießen vor 10, 12 Jahren mit einer Ehearbeit angefangen, weil wir gesagt haben, wir wollen genau das fördern. Das sind eine ganze Reihe Ehepaare, die jetzt mittlerweile regelmäßig Seminare anbieten, einmal im Jahr Candlelight-Dinner, die Gesprächsmöglichkeiten anbieten mit einzelnen Paaren. Und solch ein Angebot zu nutzen, kann ein erster und guter Schritt sein, um in die eigene Ehe zu investieren. Und ein anderer guter und ganz einfacher Schritt ist es, sich einfach mal Zeit zu nehmen, um wieder miteinander zu reden, zuzuhören. Die vierte Überzeugung, mein Partner ist nicht Gott. Das kann auch, also wenn Wunsch und Wirklichkeit auseinanderklaffen, dann kann es auch daran liegen, dass wir völlig unrealistische Erwartungen und Wünsche aneinander haben. Vielleicht soll der andere meine Probleme lösen, soll dafür sorgen, dass ich glücklich bin, dass es mir gut geht, meine Lebensträume erfüllen, meine Defizite ausfüllen. Das würde bedeuten im Endeffekt, ich erwarte vom anderen, dass er allmächtig ist. Oder es soll immer für mich da sein, immer wenn ich meinen Partner brauche, dann muss er da sein. Das bedeutet, ich erwarte von meinem Partner, dass er allgegenwärtig ist. Oder es soll immer meine Gedanken lesen können, immer wissen, was ich will, auch wenn ich es nicht ausspreche. Es soll genau spüren, wie es mir gerade im Moment geht und auch dann genau wissen, was zu tun ist. Ich erwarte, dass mein Partner allwissend ist. Ich weiß nicht, ob ihr solche Erwartungen habt, aber wie wäre es einmal, wenn ihr einmal eure Erwartungen aufschreibt? Das kann man auch im Hinblick auf einen möglichen zukünftigen Partner tun. Einmal aufschreiben, welche Erwartungen und Wünsche habe ich eigentlich an meinen Partner? Und dann möglichst genau, möglichst viele Wünsche aufschreiben und dann mal die Liste durchgehen und überlegen, welche Erwartungen kann mein Partner denn wirklich erfüllen? Was ist denn realistisch? Und bei welchen Erwartungen müsste ich eigentlich mit Gott verheiratet sein? Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns darüber im Klaren werden. Ich bin nicht mit Gott verheiratet. Und das wird auch hier in 1. Mose 2 deutlich. Hier kommen drei Personen vor, Adam, Eva und Gott. Und so wichtig Adam und Eva füreinander sind, sie brauchen nach wie vor Gott. Gott ist es, der ihnen Leben gibt, der sie mit allem versorgt, was sie brauchen, der für sie da ist. Wenn aber Gott in unserem Leben und in unserer Partnerschaft keinen Platz mehr hat, dann werden wir all das, was wir eigentlich nur bei Gott bekommen können, woanders suchen. Und dann liegt es sehr nahe, und der Schritt ist schnell getan, dass wir genau das in Beziehungen, in Partnerschaften suchen. Ich kann das mit einem Bild vielleicht vergleichen. Wenn wir unser Sonnensystem nehmen und die Sonne für Gott steht und wir die Erde sind als Menschen, und wenn wir sagen, wir wollen die Sonne nicht mehr, wir entfernen die Sonne aus unserem Sonnensystem, dann werden wir anfangen, um irgendetwas anderes zu kreisen. Es wird irgendetwas eine andere Sache geben. Jupiter oder Saturn. Wir werden andere Kreise ziehen. Und genau das ist das Problem. Wenn wir Gott aus unserem Leben entfernen, werden wir die Dinge auf andere Personen oder Dinge übertragen, die wir eigentlich nur von Gott bekommen können. Und dann werden wir uns in unserer Partnerschaft überfordern. Und deshalb ist ein wichtiger Schritt, den wir gehen können, für unsere Partnerschaft, für unsere Beziehung, dass wir uns Gott zuwenden. Dass wir bereit werden, dass er wieder Gott in unserem Leben wird. Und damit kommen wir zum letzten Punkt, zur letzten Überzeugung, wir leben nach dem Sündenfall. Das ist auch ein Grund, warum wir manchmal enttäuscht sind, wenn wir feststellen, naja, Wunsch und Wirklichkeit kriegen wir nicht so ganz zusammen. Manche stellen sich ja Partnerschaft wie ein Märchen vor. Aschenputtel trifft Prinz. Und sie sind bis zum Lebensende glücklich. Das heißt, wenn ich den richtigen Partner finde, dann wird alles gut. Für immer. Aber die Wirklichkeit ist nicht wie ein Märchen. Manchmal entpuppt sich der Prinz als schleimiger Frosch und die Prinzessin als egoistische Stiefschwester. Oder wenn wir eben das in den Worten der Bibel ausdrücken, dann leben wir unsere Partnerschaft, unsere Ehe nicht mehr im Garten Eden, wo alles sehr gut war, wo es keine Sünde gab, sondern wir leben nach dem Sündenfall, nach 1. Mose 3. Im letzten Vers dieses Abschnittes heißt es hier, in Vers 25, die beiden waren nackt, aber sie schämten sich nicht voreinander. Und dann passiert etwas und wir lesen in Kapitel 3, Vers 7, da gingen den beiden die Augen auf und sie merkten, dass sie nackt waren. Deshalb flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich Lendenschürze. Es ist etwas passiert. Es hat sich etwas verändert und das wirkt sich auf die Beziehung zwischen Adam und Eva aus. Und was ist passiert dazwischen? Die Menschen haben sich von Gott abgewandt. Sie haben sich für die Sünde, für die Rebellion gegen Gott entschieden. Und seitdem sind alle Menschen Sünder, wir. Wir alle leben ohne Gott. Wir alle gehen unsere eigenen Wege. Und seitdem tun Menschen einander Böses. Verletzen wir Menschen, die uns eigentlich wichtig sind, die wir lieben. Wir zerstören Beziehungen, wir leben und handeln egoistisch, weil wir gar nicht anders können, weil etwas passiert ist in unserer Gottesbeziehung, weil wir nach dem Sündenfall leben. Und das ist eine Erkenntnis, die ist wichtig für unsere Beziehungen, weil Partnerschaft, dann wird deutlich, Partnerschaft wird, ist immer eine Partnerschaft von zwei Sündern. Das heißt, von zwei Menschen, die aneinander schuldig werden, egal wie sehr wir uns anstrengen. Wir hören das vielleicht nicht gern, aber es ist wichtig, dass wir das erkennen und so annehmen und akzeptieren. Das ist die Realität. Solange wir meinen, dass wir im Kern gut wären, dass wir keine Sünder wären, werden wir sehr unbarmherzig miteinander umgehen. Werden wir einander überfordern. Werden wir vom anderen Dinge erwarten, die er so nie leisten kann. Aber wenn wir eingestehen, dass wir Sünder sind, dass wir nicht gut sind, dass wir in Rebellion gegen Gott leben, dann können wir zunächst selber Vergebung empfangen. Im ersten Johannesbrief, da lesen wir Folgendes in Kapitel 4, Vers 10. Das Einzigartige an dieser Liebe ist, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns geliebt. Er hat seinen Sohn gesandt, damit er durch seinen Tod Sühne leiste für unsere Schuld. Ihr Lieben, wenn Gott uns so sehr geliebt hat, dann müssen auch wir einander lieben. Obwohl wir uns gegen Gott aufgelehnt haben, liebt er uns und bietet uns Vergebung an. Und wenn wir uns an Jesus wenden, wenn wir ihn darum bitten, unsere Schuld wegzunehmen, dann wird er uns vergeben. Und dann können wir in dieser Beziehung zu Gott leben. Und dann geht Johannes einen Schritt weiter und sagt, wenn wir diese Liebe und Vergebung empfangen haben, dann werden wir dadurch auch befähigt, unseren Partner zu lieben, auch wenn er immer wieder schuldig an uns wird. Dann werden wir dazu befähigt, zu vergeben. Wir werden anders damit umgehen können, wenn unser Partner uns verletzt, wenn er schuldig an uns wird. Dann muss sich die Schuld nicht mehr auftürmen, bis die Beziehung schließlich zerbricht, sondern dann kann die Schuld ausgeräumt werden. Dann ist echte Vergebung und Neuanfang möglich. Und der Schlüssel dazu ist, dass ich zunächst einmal anerkenne, dass wir nach dem Sündenfall leben, dass ich persönlich Sünder bin, dass ich durch meine Schuld von Gott getrennt bin. Und dass ich immer wieder auch meinen Partner verletze, weil ich Sünder bin. Damit beginnt alles. Und das Zweite ist dann, dass ich die Liebe und Vergebung annehme, die Jesus mir anbietet, obwohl ich diese Liebe nicht verdient habe. Dass ich ihn darum bitte, dass er mir vergibt. Und dann kommt der dritte Schritt, dass ich meinem Partner diese Liebe und Vergebung weitergebe. Welche von diesen drei Schritten ist für dich dran? Wo stehst du? Wir haben heute fünf Überzeugungen gesehen in diesem Abschnitt aus 1. Mose 2. Überzeugungen, die wichtig sind, wenn wir feststellen, unsere Partnerschaft, da klaffen Wunsch und Wirklichkeit auseinander. Die erste Überzeugung war, ich brauche Ergänzung. Die zweite, mein Partner ist ein einzigartiges Geschenk von Gott. Die dritte, wir gehören zusammen. Die vierte, mein Partner ist nicht Gott. Und die fünfte, wir leben nach dem Sündenfall. Und welchen dieser fünf Punkte, diese Grundüberzeugungen, ist es für dich dran, umzudenken? Was bedeutet das für euch als Paar, für deine Partnerschaft? Ich lade euch ein, nehmt euch heute Nachmittag die Zeit, um, wenn ihr verheiratet seid oder eine Partnerschaft, darüber zu reden. Einmal darüber nachzudenken, wo stehen wir? An welchem dieser Punkte sind wir herausgefordert? Bin ich persönlich herausgefordert? Amen.